Sollte so klappen, denke ich mal. Vielleicht ist jemand heute Morgen da, der mich noch nicht kennt. Kann ich mal sehen? Oh, fast alle. Also meine Frau Marianne, das ist die Hübsche, die neben mir sitzt, mein Engel. Wir kommen seit 2016 immer wieder mal in die Gemeinde hierher. Früher sind wir auch schon gekommen. Aber wir sind auch in vielen anderen Gemeinden unterwegs, da wir einen übergemeinlichen Dienst haben. Aber es ist schön, wieder heute unter euch zu sein. Ich bin Wolfgang Preußer, genannt Wolli, weil in meiner Generation jeder dritte Junge hieß Wolfgang. Man musste sich irgendwie unterscheiden, deswegen kommt es so. Ja, für heute habe ich keine typische Predigt mitgebracht, wie ihr sie so normalerweise von mir kennt. Es ist eher eine kleine Schulung zum Thema Hirten und Leiter in der Gemeinde. Eine Fortsetzung des Workshops, den wir hier vor 3 Wochen gehabt haben, an einem Samstagnachmittag. Die Bibel berichtet in Apostelgeschichte 2, dass sich die Nachfolger Jesu, gleich nach der Himmelfahrt, von Anfang an regelmäßig trafen und Gemeinschaft miteinander hatten. Koinonia ist das griechische Wort dafür. Man kam zusammen, das bedeutet Koinonia. An Pfingsten wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Petrus hielt eine mitreißende Predigt und plötzlich bestand die Gemeinde in Jerusalem nicht mehr aus 120 Personen, sondern diese junge Gemeinde hatte auf einen Schlag 3000 Menschen zu integrieren, die frisch zum Glauben an Jesus gekommen waren. Ganz so viele sind wir nicht heute Morgen, aber jeder Einzelne von euch hat seine persönliche Geschichte, hat auch seine ganz persönlichen Gründe, warum er oder sie jetzt hierher kommt in die FEG TDC Neustadt. Jeder von euch bringt auch seine eigenen Vorstellungen, seine Erwartungen von Gemeinde mit. Was habe ich für ein Bild von Gemeinde? Und jeder hofft natürlich, dass seine Wünsche und Vorstellungen hier auch umgesetzt werden. Liege ich da richtig? Oder habt ihr alles Frühere hinter euch gelassen und seid bereit, dass Gott mit euch in der FEG ein ganz neues Kapitel aufschlägt? Denn das hat er vor. Der Herr jeder Gemeinde ist Jesus, sagt die Bibel. Und Jesus bestimmt auch, wer zur Gemeinde gehört. Apostelgeschichte 2, Vers 47b lautet: Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Genau. Weiß jemand, wo ich das Foto gemacht habe? Richtig. Am See Genezareth. Meine Frau Marianne und ich hatten schon vor über 40 Jahren mit der Gründung, mit dem Aufbau von Gemeinden im freikirchlichen Bereich zu tun. Und hin und wieder ergeben sich Kontakte zu jungen Gemeinden überall in Deutschland, wenn es dort die ersten Krisen gibt, nachdem so eine Gemeinde eigentlich recht gut gestartet ist. Jeder Einzelne von uns ist mehr oder weniger geprägt von der Kirchengeschichte in Deutschland und von dem überlieferten Bild, wie normalerweise in der Kirche so Gemeinde funktioniert. Da gibt es einen bezahlten Hauptamtlichen, der heißt Pastor oder Pfarrer in der Landeskirche, der ist für alles verantwortlich und der macht auch fast alles. Er wird ja dafür bezahlt. Ein paar weniger wichtige Bereiche, die delegiert er, dieser Pastor, an ehrenamtliche Mitarbeiter. Das sind die, die nicht bezahlt werden, die die Arbeit tun sollen. Mit dieser Tradition bin ich zum Beispiel aufgewachsen in der evangelischen Landeskirche. Ich habe meine Geschichte ja mal erzählt, wie das war. Mit 14 wurde ich dann konfirmiert. Und es hieß, ihr müsst alle konfirmiert werden, sonst könnt ihr nicht heiraten, hieß es dann. Man heiratet ja in der Kirche. Also man sagt, okay, da muss ich halt durch, irgendwann will ich ja mal heiraten. Mit 21 bin ich dann Atheist geworden und ausgetreten aus der Kirche. Das war so meine Lebensgeschichte, bis Gott mir auf die Schulter getippt hat und mich ganz neu gerufen hat und berufen hat. Und als ich später Erfahrungen in den verschiedenen Freikirchen machte, musste ich feststellen, hier läuft es ja im Grunde genommen eigentlich genauso ab, wie ich das kenne von früher her. Nur die Anzahl der Ehrenamtlichen, die war größer in den Freikirchen. Leider bestehen die meisten Gemeinden nach wie vor aus einer großen Gruppe von Besuchern, Zuhörern, Zuschauern, passiven Mitchristen. Die gute Nachricht ist, Jesus hat ganz andere Vorstellungen von seiner Gemeinde. Schließlich ist er ja deren Haupt. In der Apostelgeschichte und in den Briefen der Apostel können wir nachlesen, wie die Nachfolger Jesu in den ersten rund 40 Jahren nach der Himmelfahrt viele Anstrengungen unternahmen, solche Gemeinden nach den Vorgaben von Jesus aufzubauen. Auch wir sollten uns orientieren an diesen Vorgaben, die Jesus uns hinterlassen hat. Und dazu werden wir gleich gemeinsam einen kurzen Streifzug durch die Apostelgeschichte und einige Briefe machen. Bevor ich in das eigentliche Thema jetzt tiefer einsteige, möchte ich noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, du bist der Herr der Gemeinde. Du hast uns gezeigt und hinterlassen, was Gemeinde ist, wie Gemeinde aussehen soll, welchen Platz jeder von uns in deiner Gemeinde haben soll. Jetzt mach uns wach und hilf uns, das alles zu verstehen, aufzunehmen und ganz besonders auch umzusetzen, dass es Frucht bringt. Danke, dass du uns dabei helfen wirst. Amen. Wie bereits erwähnt, war die Gemeinde in Jerusalem nach Pfingsten auf mehr als 3000 Gläubige angewachsen. Der Alltag der Menschen veränderte sich und verlagerte sich zu einem großen Teil in die Gemeinde. Damit ist nicht ein Gemeindezentrum gemeint, so wie hier, sondern damit ist gemeint eine neue Form von lebendigem Organismus. Gemeinde ist nicht Organisation. Gemeinde ist Organismus. Organisation ist etwas, das besteht aus toten Strukturen. Organismus ist etwas, das lebt und sich weiterentwickelt und Frucht bringt. Und darum geht's. Neben dem gemeinsamen Gottesdienst spielte sich dieses neue Gemeindeleben vorwiegend in den Häusern ab, die großzügig für andere Menschen geöffnet wurden. Gastfreundschaft wurde im Orient immer schon groß geschrieben. Man aß zusammen, man verbrachte Zeit zusammen. Und wenn es passte, kam es auch zu beruflichen Verbindungen. Ah, du bist Christ, ich bin auch Christ. Komm, wir gründen eine gemeinsame Firma. Irgendwie christliches Transportunternehmen. Ich habe eine Karre, du hast einen Ochsen. Das passt doch schon mal. So lief das früher. Oder bei Paulus und dem Ehepaar Aquila und Priscilla, die waren beide Zeltmacher. Sagt, Mensch, wir machen eine gemeinsame Firma auf. Wir basteln Zelte, verkaufen die, helfen den Leuten, die richtig aufzustellen, damit sie drin wohnen können. Neue Beziehungen entstanden, man lernte sich kennen, man nahm Anteil am Leben seiner neuen Freunde bis hin zu praktischer Hilfe, wo es nötig war. Ist es auch so bei euch? Praktische Hilfe, wo es nötig ist? Denkt mal drüber nach. Diese neue Form von Gemeinschaft unter Christen war besonders für die Menschen wichtig, die im damaligen Sozialgefüge nicht mehr mithalten konnten, die an den Rand gedrängt wurden. Die Alten, die Kranken, die nicht mehr arbeiten konnten, Witwer oder Witwen, sonstige Alleinstehende, wenn der bisherige Familienverbund, die Großfamilie, die mehrere Generationen umfasste, wenn dieses bisherige Umfeld aus verschiedenen Gründen auseinandergebrochen war. Da blieben Menschen zurück und die standen jetzt da und So ein soziales Netz, wie wir das heute bei uns kennen, gab es damals nicht. Und solche Kleingruppen oder Hausgemeinschaften der ersten Christen, die waren schon früh geprägt von zwei besonderen Merkmalen: Beziehung und Verantwortung. Beziehung und Verantwortung. Ich lebe in Beziehungen und ich übernehme Verantwortung. Dieses Modell wurde weiterentwickelt, als die Gemeinde noch größer wurde. In Apostelgeschichte 4, Vers 4 wird von 5000 Männern gesprochen. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Und später berichtete Lukas, Apostelgeschichte 4, 33, die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. War die Übersetzung Neues Leben. Die Verantwortung dafür, dass ein sozialer Ausgleich stattfand, wie wir das heute nennen, dass die Beziehungen untereinander nicht gestört war, die Verantwortung lag bisher bei den Kleingruppen selbst. Doch die Gemeinde hatte sich fast verdoppelt. Die Anzahl der Kleingruppen war unüberschaubar geworden. Und dadurch ergab sich die Notwendigkeit, Zuständigkeiten neu zu klären. Und aus der Sicht der Gemeinde war das ja einfach. Die Mitglieder erlebten die große Vollmacht der Apostel, das waren die 12, die ja schließlich 3 Jahre lang bei Jesus selbst in die Lehre gegangen waren. Und so war das irgendwie selbstverständlich, von Seiten der Gemeinde zu sagen, ihr als unsere Leiter, ihr habt den Überblick. Ihr tragt die Verantwortung. Und ihr wisst am besten, wo Not am Mann ist. Und einer kam nach vorne und sagte, und übrigens, ihr Ältesten, ihr Apostel, hier sind noch einmal 200 Silberstücke, haben gutes Immobiliengeschäft gemacht. Die 12 Apostel haben sich wahrscheinlich angeschaut, tief eingeatmet und gesagt, tja, die Gemeinde platzt aus allen Nähten. Jeden Tag kommen Dutzende von Neubekehrten hinzu. Leiter zu sein in einer so riesigen Gemeinde ist ganz schön anstrengend. Mittlerweile predigten und lehrten die Apostel jeden Tag, mal im Tempel, mal in bestimmten größeren Häusern, wo sich viele Zuhörer versammeln konnten. Und bisher waren es ja überwiegend Juden aus Jerusalem, aus der Umgebung, die dort geboren waren, groß geworden waren und die alle Aramäisch sprachen, wie Jesus auch. Sie waren zu der Erkenntnis gelangt, dass Jesus der Messias war. Sie hatten sich der Gemeinde angeschlossen, doch mehr und mehr kamen auch Juden hinzu, die in anderen Mittelmeerländern aufgewachsen waren, teilweise dort in anderen Ländern geboren waren und deren Alltagssprache Griechisch war. Das war die Umgangssprache im Mittelmeerraum. Jerusalem, Syrien, in der Umgebung wurde Aramäisch gesprochen. Und es wird Aramäisch gesprochen, dort bis heute noch. Im Alter kehrten nämlich viele von diesen ausländischen Juden in die Heimat ihrer Vorfahren zurück, nach Israel, die meisten wohl in den Großraum Jerusalem. Und Jerusalem war der Wirkungsbereich der Apostel. Etliche dieser griechisch sprechenden Juden kamen ebenfalls zum lebendigen Glauben an Jesus und trafen sich dann vorzugsweise in solchen Häusern und in solchen Kleingruppen, wo natürlich Griechisch gesprochen wurde. Da verstand man sich. Und nicht Aramäisch. Die kamen vielleicht aus Süditalien zurück nach Israel und sprachen Griechisch und haben jemanden gesucht, wo gibt es einen Hauskreis, wo Griechisch gesprochen wird. Dem schließen wir uns an. Allmählich gab es dann zwei Gruppierungen in der Gemeinde, die ursprünglichen Hebräer und die neuen sogenannten Hellenisten oder Griechen. Das waren die griechisch Sprechenden. Kamen nicht alle aus Griechenland, sondern aus dem ganzen Raum. Beide Gruppen waren gläubige Jesus-Nachfolger. Und doch kam es mehr und mehr zu Spannungen zwischen diesen beiden Gruppen, sodass die Apostel schließlich selbst das Problem in die Hand nehmen mussten. Jetzt habt ihr das nötige Hintergrundwissen für das, was jetzt kommt, nämlich Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 6. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer: Stephanos, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaos aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese 7 wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Also mein PC fing an zu spinnen, als ich die Namen aufgeschrieben habe. Die kannte er alle nicht. Als ich dann Timon gedippt habe, hat er mir immer Simon rausgemacht. Nein, Timon muss der heißen. Als ich Parmenas geschrieben habe, ja, ihr ahnt es schon, erschien immer wieder Parmesan. Naja. Aber die Bibel weiß es besser als der PC. Die letzte Zwischenzählung in Jerusalem hatte ergeben, dass rund 5000 Männer zur Gemeinde gehörten. Mit Frauen und Kindern, die damals nicht extra gezählt wurden, könnte die ganze Gemeinde vielleicht aus, sagen wir mal, 8000 Personen bestanden haben. Heute nennen wir das eine Mega-Gemeinde. Wir waren mal im Gottesdienst in so einer Gemeinde. Wahnsinn. Da haben sie noch gezählt. Wie viele Kinder sind heute im Kinderdienst? 1400 ungrad. Das Tolle war die Zahl der Kindermitarbeiter. Pro 3, 4 Kinder ein Mitarbeiter. Haben wir gestaunt. Jedenfalls, das hier geschilderte Problem ist nicht so sehr organisatorischer Art. Hier ging es vielmehr um die Integration einer ständig wachsenden Zahl von Gemeindegliedern, die aus einem anderen Umfeld stammten, die kulturell anders geprägt waren, die sogar eine andere Sprache hatten und die doch konsequent Jesus nachfolgten, wie alle anderen in der Gemeinde auch. Das sind Geschwister. Gut, wir verstehen uns nicht so mit Händen und Füßen, weil die sprechen eine andere Sprache und die machen es ganz anders. Die falten Hände beim Beten, wir heben die Hände auf beim Beten. Da weiß man gleich, wer zu wem gehört. So, jeder hat seine Eigenheiten. Aber die gehören zu uns, Teil der Familie. Ich meine, das finden wir heute auch. Mehr und mehr aus anderen Ländern, gut, das Schlimme ist, ist Krieg, Menschen werden vertrieben, aber die Gläubigen finden ihren Weg in unsere Gemeinden. Wir sollen sie willkommen heißen, auch wenn sie manches so ganz anders machen. Sie sind Geschwister, sie gehören zur Familie. Vermutlich gab es innerhalb der großen Gemeinde mittlerweile eine ganze Anzahl von Kleingruppen, in denen alle Teilnehmer Griechisch sprachen und zu denen die alteingesessenen Einheimischen in der Gemeinde gar keinen Zugang mehr fanden. Die waren abgeschottet. So kam es erst gelegentlich und dann wohl auch häufiger vor, dass deren Häuser einfach übergangen wurden, wenn der Ochsenkarren mit den Lebensmitteln seine täglichen Runden durch die Stadt machte. Sie hatten ihr Täfelchen dabei, da stand drauf, Hauskreis von Timon, Hauskreis von Barnabas, Hauskreis von sowieso. Und dann gingen sie durch, das Hauskreis, komischer Name, ist keiner von uns, geh mal lieber weiter. Das passierte. Die bekamen nichts von dem Essen mit. Und damals war es genau wie heute, wer in der Gemeinde unzufrieden ist, der beschwert sich, der redet darüber, egal was es ist. Vielleicht passiert es auch hier in der FEG TDC Neustadt, dass Leute sich beschweren bei der Gemeindeleitung. Da kommt nach dem Gottesdienst ein älterer Mann, also älterer Mann heißt eine Generation über mir oder zwei Generationen über mir, sagt zum Pastor, also Pastor, heute war die Musik wieder viel zu laut. Meine Frau saß die ganze Zeit so da, das geht nicht, Pastor, musst du ändern. Eine Minute später kommt ein junger Mann, zwei Generationen unter mir, sagt zum Pastor, also Pastor, ich habe heute extra diese fünf coolen Typen aus meiner WG mitgebracht und ausgerechnet heute Musik viel zu leise, viel zu leise. Damals, die Unzufriedenen in Jerusalem, die beschwerten sich jedenfalls und wandten sich an die Leiterschaft, an die 12 Apostel. Und die machten sich Gedanken, die haben das Problem akzeptiert, ja, okay. Sie beteten darüber und dann waren sie sich einig, dass ihre Berufung und ihre Verantwortung in zwei Bereichen lag. Und das sollte auch so bleiben. Und das sind die beiden Bereiche, das schauen wir uns an. Erstens, im Gebet mit Gott verbunden zu sein und zweitens, das Wort Gottes zu lehren und auszulegen, was Predigt, Lehrdienste, Schulungen aller Art und auch Evangelisation beinhaltet. Wort Gottes lehren und auslegen. Also Gebet und Lehre. Alles andere, was eine stark wachsende Gemeinde an Aufgaben mit sich brachte, das alles sollte geregelt werden durch die Gemeinde selbst. Durch die Gemeinde selbst. Allerdings entsprechend den Begabungen der Einzelnen unter geistlicher Anleitung dieser 7 gewählten Männer, deren Namen wir eben gehört haben. Diese 7, das war ihre offizielle Bezeichnung, die 7. Und diese 7 wurden so genannt, rund 20 Jahre später, immer noch, diese 7. Die hatten kein Amt oder Bezeichnung. In Apostelgeschichte 21, Vers 8, schreibt Lukas nämlich, dann reisten wir weiter nach Caesarea und wohnten im Haus des Evangelisten Philippus, einer der 7 Männer, die gewählt worden waren. War allen klar, ach, dieser Philippus, nicht der Jünger Jesu, gibt es auch einen Philippus, sondern dieser von den 7. Und der war Evangelist. In manchen Bibelübersetzungen werden sie als die 7 Diakone bezeichnet. Wisst ihr was? Davon steht nichts im griechischen Urtext. Über Diakone finden wir erst etwas im 1. Timotheusbrief, viele Jahre später. Hier in Jerusalem, da waren es Leiter, die die Voraussetzung für ein Hirtenamt oder auch ein Ältestenamt erfüllten. Das waren diese 7. Das heißt extra noch, was sollen sie sein? Erfüllt vom Heiligen Geist und voller Weisheit. Als die Gemeinde in Jerusalem etwa 6 Jahre alt war, da begann die Verfolgung der Christen durch die Juden und die anschließende Zerstreuung in andere Länder. In Antiochia, einer Stadt am Mittelmeer, rund 600 Kilometer nördlich von Jerusalem, so gelegen im Grenzgebiet zwischen den heutigen Ländern Türkei und Syrien, in dieser Großstadt, da entstand eine Gemeinde, in Antiochia. Und am Ende von Apostelgeschichte 11 wird berichtet, dass Barnabas, der einen apostolischen Dienst hatte, dass dieser Barnabas im Auftrag der Jerusalemer Gemeinde die jungen Christen dort in Antiochia betreute und sich den Paulus, damals hieß er noch Saulus, aus Tarsus zur Unterstützung holte. Tarsus war auch in der heutigen Türkei etwas westlich von Antiochia. Als dann eines Tages der Prophet Agabus zu Besuch kam und eine Hungersnot vorhersagte, da wurde Geld in der Gemeinde gesammelt in Antiochia und Paulus und Barnabas brachten dieses Geld persönlich nach Jerusalem. Der letzte Vers, Vers 30 in Apostelgeschichte 11, enthält einen kleinen, aber wichtigen Hinweis. Sie kam mit dem Geld und diese Geldspende wurde in Jerusalem übergeben. Und zwar an die Ältesten. Plötzlich gibt es in Jerusalem Älteste. Die Jerusalemer Gemeinde war mittlerweile 14 Jahre alt und plötzlich finden wir dort Älteste. Vorher gab es nur die Apostel und die sieben. Gut möglich, dass einige von den früher gewählten sieben Männern jetzt zum Ältestenteam gehörten. In Antiochien, wo die beiden gerade herkamen, war das noch anders. Aus Apostelgeschichte 13, Vers 1 wissen wir, dass das fünfköpfige Leitungsteam dort aus Propheten und Lehrern bestand. Paulus war einer von ihnen. Von Ältesten ist da nicht die Rede. Die Kapitel 13 und 14 der Apostelgeschichte beschreiben, wie Paulus und Barnabas zunächst in Zypern sind und dann in das südliche Galatien kommen, ins Gebiet der heutigen Türkei. In vier Städten gründeten sie Gemeinden. Antiochien, das ist eine andere Stadt, Antiochien, deswegen heißt sie Antiochien in Pisidien, Ikonium, Lystra und Derbe. In jeder dieser Städte waren sie etwa 5 Monate lang. 5 Monate hier, okay, ihr wisst, wie es geht, ab nächste Gemeinde gegründet. Sie lehrten das Wort Gottes, sie brachten den jungen Gläubigen bei, wie man als Nachfolger Jesu im Alltag lebt. Dann verließen sie so eine Gemeinde und gingen in die nächste Stadt, ohne eine Leiterschaft eingesetzt zu haben. So eine Gruppe von neuen Christen sagt, so jetzt setzt euren neuen Glauben um im Alltag. Die junge Gemeinde leitete sich selbst. Die Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und bei ihren Treffen regelten sie die Angelegenheiten der Gemeinde. Dann machten Paulus und Barnabas sich von Derbe aus auf den Rückweg und besuchten jetzt in umgekehrter Reihenfolge diese jungen Gemeinden in diesen vier Städten, die sie ohne Leiterschaft zurückgelassen hatten. Die letzte Gemeinde, das war gerade 5 Monate her. Die nächste Gemeinde war schon 10 Monate her. Die nächste Gemeinde schon 15 Monate, wo sie zum ersten Mal waren. Und bei diesen zweiten Besuchen, jetzt auf dem Rückweg in diesen Gemeinden, da geschah etwas Neues. Apostelgeschichte 14, Vers 23 sagt, dass sich jetzt auf dem Rückweg in jeder dieser Gemeinde Älteste wählten oder wörtlich übersetzt Älteste erkannten oder Älteste herausfanden. So steht es im Urtext. Die wurden also nicht gewählt, demokratisch schon gar nicht, sondern die haben sich herauskristallisiert. Das war die Situation in den Gemeinden in Galatien im Jahre 49 nach Christus, dass wir das ein bisschen einordnen können. Die Geburt Jesu war ungefähr im Jahre 6 vor der Zeitrechnung vor Christus. Im Jahre 24 war Jesus 30 Jahre alt, fing er an, öffentlich aufzutreten. Im Jahre 27 nach 3 Jahren war die Kreuzigung und die Auferstehung. Jetzt sind wir im Jahre 49, also 22 Jahre nach der Himmelfahrt. Viele denken immer, ja klar, Jesus wurde im Jahr 0 geboren und dann fing man an, als er ein Jahr alt war, der Windelwechsel war das Jahr 1 und ging es dann weiter. Durch die Geschichtsschreibung weiß man, dass man sich da vertan hat bei der Zeitenberechnung. Wir wissen nämlich aufgrund von Dokumenten, wann hat Herodes gelebt, wann war die Flucht nach Ägypten und. Wann lebte Pontius Pilatus? Wenn man das alles in Beziehung bringt, weiß man, wann Jesus geboren wurde und wann er gekreuzigt wurde. Was in unseren Bibeln mit Älteste übersetzt wird, heißt auf Griechisch Presbyteroi. Wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, bedeutet es ältere Männer. Nicht Älteste, sondern Ältere. Im Englischen hat man das übernommen. Da spricht man von the elders, die Älteren. Nicht the eldest, die Ältesten, the elders, die Älteren. Aber im Deutschen hat sich es eingebürgert, von den Ältesten zu reden. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ältester. Die Apostel hatten in diesen Gemeinden, die sie gegründet hatten, an den Gemeindetreffen teilgenommen, hatten sich berichten lassen, wie das Gemeindeleben in den vergangenen Monaten so verlaufen war, hatten sich umgeschaut und umgehört und dabei war ihnen etwas aufgefallen. Wenn die Gemeinde nicht weiter wusste, wenn Dinge zu klären waren, wenn sich ein Problem auftat, dann wurden immer die gleichen Personen um Rat gefragt. Timotheus, was meinst du denn dazu? Das waren mehrere ältere Männer, die treu mitarbeiteten, die erfahren waren, die Lebenserfahrung hatten, die Weisheit hatten, die den Überblick besaßen, die zuverlässig waren und die schon dadurch eine gewisse geistliche Autorität besaßen. Mit Sicherheit haben die beiden Apostel, Barnabas und Paulus, nicht zur Gemeinde gesagt, hört zu Leute, diese fünf Ältesten haben jetzt die Macht in der Gemeinde. Was immer sie sagen, kommt direkt von Gott und deshalb müsst ihr ihnen gehorchen. Also so war es mit Sicherheit nicht. Paulus hat eher gesagt, diese älteren Brüder in der Gemeinde, die haben sich als zuverlässig erwiesen. Die kennen sich aus im Wort Gottes. Die tun treu ihren Dienst. Die haben offensichtlich die Gabe der Weisheit und die werden von euch allen auch geschätzt. Wir Apostel, wir müssen zurück in unsere Heimatgemeinde. Wir wissen gar nicht, ob wir euch jemals wiedersehen. In unserer Abwesenheit habt ihr gezeigt, dass ihr mit dem normalen Gemeindebetrieb ganz gut zurechtkommt. Aber wenn es Probleme geben sollte in der Gemeinde oder wenn schwere Zeiten auf euch zukommen, dann wendet euch an diese Älteren oder Ältesten und hört auf ihren Rat. Und auf diese Weise entstanden Leitungsteams in den ersten Gemeinden außerhalb Jerusalems. Kaum waren Paulus und Barnabas wieder zu Hause in Antiochien an der türkischen Grenze, kamen Judenchristen aus Judäa die ganze lange Wegstrecke, 600 Kilometer, angereist und behaupteten, nein, halt, man muss auch als Christ die Vorschriften des Alten Testaments einhalten, zum Beispiel die Beschneidung, die Reinigungsgebote und, um ewiges Leben zu bekommen. Das haben die plötzlich in diesen jungen Gemeinden da reingebracht. Die waren verunsichert und zur Klärung dieser Frage schickte die Gemeinde Paulus und Barnabas mit einem Team zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem, wie es in Apostelgeschichte 15, Vers 2 heißt. Zu den Leitern, zu der Leiterschaft bestehend aus Aposteln und Ältesten. Das war die damalige Gemeindeleitung in Jerusalem. Kapitel 15 können wir nachlesen. Die offenen Fragen wurden geklärt. Für den Heimweg bekamen Paulus und Barnabas zwei Männer aus der Jerusalemer Gemeindeleitung als Begleiter mit auf die Reise. Apostelgeschichte 15, Vers 22 nennt sie Judas mit dem Beinamen Bar-Sabbas, also der Sohn vom Sabbas, und Silas. Männer, die Führer unter den Brüdern waren, heißt es dort. Im Urtext steht für Führer Hegumenoi. Das griechische Wort stammt ab von Hegeomai und bedeutet ein Leiter sein oder ein Führer sein. Das waren zwei, die hätten die Bezeichnung, das sind Gemeindeleiter, Gemeindeführer. Dieser Begriff, kann man das sehen auf der Folie, Hegumenoi, taucht später in Hebräer 13 gleich dreimal auf. Bei der zweiten Missionsreise gingen Paulus, Silas und Timotheus nach Griechenland, wo sie ebenfalls in vier Städten Gemeinde gründeten, nämlich in Philippi, kennen wir die Lydia in Philippi, gehörte zur Gemeinde, der Kerkermeister, das waren so die ersten Gemeindemitglieder, in Thessalonich, in Beröa und Korinth. In den ersten drei Städten waren sie relativ kurz, für jeweils ungefähr 3 Monate. In Korinth blieben sie 18 Monate am Stück. Von Korinth aus schrieb Paulus den ersten Thessalonicher Brief an die junge Gemeinde in Thessalonich, die erst wenige Monate alt war. Und in Kapitel 5, Vers 12 dieses Briefes lesen wir Folgendes. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Das ist ein neuer Ausdruck, die euch vorstehen im Herrn. Das sind die Proistamenoi, heißt es im Urtext. Können wir uns mal anschauen. Hier gab es offensichtlich Leiter, die Vorsteher genannt wurden und deren Tätigkeit die Gemeinde anerkennen und achten soll. Diese Vorsteher waren wohl ähnliche Personen wie Älteste. Sagen wir schon Apostel, Älteste, Führer oder Leiter, Vorsteher. Ihr merkt schon, wir sammeln Begriffe für die Gemeindeleitung. Warum steht jemand vor der Gemeinde? Okay, wenn ein Gemeindefoto gemacht wird, dass er gut drauf ist, die anderen können so ein bisschen so hinten sein. Gibt es natürlich auch, dass manche deswegen vorne stehen. Aber richtig sollte es sein, der Vorsteher vor der Gemeinde stellt sich vor die Gemeinde, um die Angriffe abzuwehren. Diejenigen, die geistlich angegriffen werden als erstes, sind die, die vorne stehen, die vor der Gemeinde stehen. Im Deutschen gibt es im militärischen Bereich Begriff auch so einen Ausdruck aus dem Mittelalter, das war der Herzog. Herzog war nicht sowas wie ein Graf oder ein kleiner König. Herzog war der, der vor dem Heer zog, vor dem Heer herzog. Wenn die ersten Pfeile flogen, hat er die abgekriegt. Der hat sich schützend vor seine Leute gestellt und ist die Gefahr eingegangen, dass er das nicht überlebt. Und der Vorsteher vor der Gemeinde sollte sich schützend vor seine Gemeinde stellen und die geistlichen Angriffe abfangen und abfedern, damit die Gemeinde gut durchkommt. Das ist der Vorsteher. In den beiden Briefen an die Gemeinde in Korinth finden wir nichts über ein Leitungsteam, sondern hier wird jeweils die ganze Gemeinde in ihrer Gesamtheit angesprochen. Das erstaunt etwas, da die Gemeinde in Korinth ja schon seit etwa 6 Jahren existierte. Ähnlich war es auch mit der Gemeinde in Rom, die zu der Zeit, als Paulus den Römerbrief schrieb, auch schon 6 Jahre alt war. Keine Gemeindeleitung. Da ist nirgendwo die Rede von Ältesten, von Leitern, von Vorstehern, sondern beim Römerbrief, am Schluss des Briefes, grüßt Paulus 26 Einzelpersonen und 5 Familien. Die grüßt er ganz besonders. Ah, grüßt den noch und grüßt den noch und grüßt die noch und die Phoebe und den noch. Kein Bibelausleger ist bisher auf die Idee gekommen, diese rund 3 Dutzend Personen könnten die Gemeindeleitung in Rom gewesen sein. Es waren Leute, die mitgearbeitet haben, die besondere Gaben hatten, die Verantwortung übernommen haben, die Beziehungen gepflegt haben, die man kannte. Aber die hatten keinen Titel. Auf der Rückkehr von seiner 3. Missionsreise kam Paulus in die Stadt Milet, nicht allzu weit weg von Ephesus. Er war unter Zeitdruck. Er wollte unbedingt vor Pfingsten noch in Jerusalem sein. Und deshalb steht in Apostelgeschichte 20, Vers 17, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Ephesus hatte Älteste. Das war etwa im Jahre 57 nach Christus. Also 30 Jahre nach der Himmelfahrt. Im Gespräch mit diesen Ältesten von Ephesus sagte Paulus ihnen in Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Schaut mal genau auf den Text. Die Ältesten sind Aufseher und Hüter in der Herde, nicht über der Herde. Sie sind Hüter in der Herde, nicht über der Herde. In manchen Gemeinden heute scheint man das vergessen zu haben. Auch das Wort Aufseher hat im deutschen Sprachgebrauch so einen negativen Beigeschmack, Aufseher. Wir denken an den Mann, den Mose in Ägypten erschlagen hat, als dieser Ägypter die Israeliten quälte. Das war so ein Aufseher vom Pharao. Bei Aufseher denkt man auch ans Gefängnis, der Gefängnisaufseher. Man denkt an ein Straflager. Im griechischen Urtext steht Episkopos, ein zusammengesetztes Wort Epi und Skopos von Skopein. Wörtlich übersetzt heißt es jemand, der sieht, und zwar der auf etwas oder über etwas hinweg sieht. Das ist ein Episkopos. In der englischen Bibel steht Overseer. Es sieht so drüber. Statt Aufseher könnte man auch sagen, ein besseres Wort, Aufsichtsführender. Das ist einer, der die Aufsicht führt. Ich schlage euch meine eigene Übersetzung vor. Jemand, der die Übersicht hat. Jemand, der den Überblick hat. Das ist jemand in der Gemeindeleitung. Der hat einen Überblick über die Gemeinde. Der erkennt, wo Nöte sind. Der erkennt, wo gehandelt werden muss. In seinem Brief an genau diese Gemeinde in Ephesus gebrauchte Paulus später einen neuen Begriff für diese Leute mit dem Überblick, die die Gemeinde hüten sollen. Dort nennt Paulus sie Hirten. Die bekannte Stelle in Epheser 4, Verse 11 bis 12 lautet so: Und er, also Jesus, hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von dem fünffältigen Dienst in der Gemeinde. Man kann sich streiten, es gibt Bibelausleger, die sagen, es ist der vierfältige Dienst. Denn Hirten und Lehrer ist ein kompakter Begriff, der wird im Urtext nicht getrennt. Kann man drüber reden. Für Hirte steht im griechischen Urtext Poimen, das von der Wurzel Pa herkommt. Und Pa bedeutet schützen oder behüten. Poimen ist die Hirte, Poimenes, die Mehrzahl sind die Hirten. Und für die Juden war schon im Alten Testament das Bild des Hirten ein bekanntes Symbol für einen Leiter, der Verantwortung übernahm, der Schutz und Versorgung garantierte, der dem Einzelnen zu seinem Recht verhalf. Das war der Hirte. Jeder von uns kennt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Um die ganze Bedeutung in diesem Psalm, in dieser Aussage, der Herr ist mein Hirte, zu erfassen, müssten wir den Psalm 23 eigentlich so lesen. Der Herr ist mein Hirte und deshalb wird mir nichts mangeln. Und deshalb bringt er mich auf die grüne Weide. Und deshalb führt er mich zum frischen Wasser, weil er mein Hirte ist. Er macht das nicht so nebenbei, das ist seine Hauptaufgabe. Das ist die Hauptaufgabe des Hirten. Jeder von euch kann später mal zu Hause den Psalm 23 so lesen. Der Herr ist mein Hirte und deshalb, gehen wir die Punkte durch. Und dann verstehst du, was ein Hirte im Sinne Gottes ist. Petrus, ein anderer Apostel, schrieb seinen ersten Brief an Christen im Gebiet der heutigen Türkei, die von einer Verfolgungswelle erfasst wurden. Am Ende des Briefes wendet auch er sich an die Gemeinden und schreibt im 1. Petrus 5, Verse 1 bis 3, ich lese nicht alles, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern, ihr sollt hüten, indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Hütet die Herde Gottes, verhaltet euch wie Hirten, steht im Urtext, poimanate, verhaltet euch wie Hirten, ihr lieben Älteste. Bei der Aufzählung des fünffältigen Dienstes in der Gemeinde laut Epheser 4 steht übrigens in der lateinischen Bibelübersetzung, es gibt eine lateinische Bibelübersetzung, die heißt Vulgata, das heißt eigentlich übersetzt die Volksbibel, im Mittelalter die Vulgata, da steht für Hirten und Lehrer auf Lateinisch Pastores et Doctores, kann man sagen, ja, Pastoren und Doktoren. Das lateinische Wort Doktor heißt Lehrer, kommt von Docere, heißt Lehren. Doctor Medicinae heißt ein Lehrer der Heilkunst, ein Arzt. Aber wir haben im deutschen Sprachgebrauch für den Mediziner, der Arzt ist, den Begriff Doktor übernommen. Aber Doktor heißt wörtlich übersetzt der Lehrer. Habt ihr etwas gelernt heute Morgen? Ist doch auch gut. Und Pastor heißt Hirte. Doctores et Pastores. Als durch Martin Luther die Reformation in Deutschland begann, wollte Luther sich auch im Sprachgebrauch von der katholischen Kirche unterscheiden und sagte, wir wollen keine Priester haben. Das ist katholisch. Die meinen immer noch, zwischen Mensch und Gott muss ein besonders Bevollmächtigter stehen, der näher dran ist an Gott, das ist der Priester. Das haben wir nicht mehr in der evangelischen Kirche oder im evangelischen Glauben. Deswegen, Priester machen wir nicht bei uns. Wie könnten wir jemanden nennen, der da mehr Verantwortung hat? Und Luther hat deshalb, Calvin auch, aus dem Neuen Testament den Begriff Pastor übernommen, und zwar als Titel, nicht so sehr vom Amt, sondern als Titel. Der heißt bei uns Pastor und der bezeichnet den Leiter einer Pfarrei, einer Gegend, in der halt Christen wohnen, die brauchen jemand über sich, der heißt dann eben Pastor. Später einigten sich die evangelischen Landeskirchen auf die Bezeichnung Pfarrer, weil der eine Pfarrei hat, das passt besser. Aber in weiten Teilen Norddeutschland hat sich der Begriff Pastor erhalten. Es gibt auch noch Unterschiede regional, das ist interessant. In Norddeutschland heißt er Pastor, im Rheinland heißt er Pastor. Im frommen Siegerland heißt er der Pastor, Betonung auf der zweiten Silbe, um zu zeigen, wir sind ja was Besonderes, wir sind keine Norddeutschen. Ja, und dann kamen die Freikirchen auf, so um die Zeit 1850, Freie Evangelische Gemeinde, Baptistengemeinde und so kamen die Freikirchen. Und die durften den Begriff Pastor nicht benutzen. Bei den Freikirchen hießen die Gemeindeleiter 150 Jahre lang Prediger. Das ist unser Prediger. Erst in den 70er Jahren, also ist gerade mal 50 Jahre her, da bekamen sie das Recht, in den Freikirchen sich ebenfalls Pastor zu nennen. Allerdings in Deutschland darf sich nur derjenige Pastor nennen, der nach einem Theologiestudium von der Kirche ordiniert ist und der mit der Leitung einer Gemeinde beauftragt ist. Wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, sich Pastor nennt, kann bestraft werden mit bis zu einem Jahr Haft in Deutschland. Es laufen sogar Prozesse in Baden-Württemberg. Ganz anders ist die Situation zum Beispiel in den USA. In den USA ist es so, sie sind da sehr großzügig. Jeder, der irgendwie Verantwortung, eine Aufgabe in der Gemeinde hat, darf sich Pastor nennen. Gibt es einen Pastor für Kinderarbeit, Jugendpastor, Lobpreispastor, Gebetspastor, Pastor für den Heilungsdienst, Pastor für den Ordnungsdienst, Pastor für die Parkplatzwächter. Also, was ist dein Job in der Gemeinde? Ich bin Pastor hier. Oh, du bist der Pastor. Nicht der Pastor, ein Pastor. Wie viel habt ihr? Also letzte Woche waren wir noch 24 Pastoren in der Gemeinde. Ist eine andere Gesellschaft. Es gibt bei uns auch Stimmen, die sagen, wir Christen sind alle Pastoren, weil wir ja seit Martin Luther das allgemeine Priestertum haben, aber die wird etwas ganz Wesentliches verwechselt. Der Priester im Alten Testament war der Mittler zwischen Gott und den Menschen, hat mit Aaron angefangen. Und ohne den Vermittlungsdienst eines Priesters konnte damals der Mensch nicht mit Gott in Verbindung treten. Im Neuen Testament, in dem wir jetzt leben, in dem Neuen Bund, ist Jesus der Mittler hin zu Gott. Und wer Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht hat, der braucht keinen Priester mehr als Mittler, sondern er kann sich direkt an Gott, den Vater, wenden. Das ist das allgemeine Priestertum. Ich kann ohne Verbindungsperson direkt mich an Gott wenden. Das allgemeine Priestertum, aber es gibt kein allgemeines Pastorentum. Jetzt komme ich zum Schluss und zur Zusammenfassung des Ganzen. Bei unserem Streifzug durch das Neue Testament sind wir auf 5 Bezeichnungen von Menschen gestoßen, die offensichtlich Verantwortung in der Gemeinde haben. Das haben wir noch auf der Folie. Älteste, Leiter, Vorsteher, Aufseher oder besser Überblickhabende und Hirten. Meine Schlussfolgerung ist, da stehe ich nicht allein, dass die Unterschiede in der biblischen Beschreibung oder Bezeichnung dieser Personen so minimal sind, dass es sich im Grunde genommen um ein und dieselbe Gruppe handelt. Es geht hier um Leiterpersönlichkeiten, die sich mit ihren unterschiedlichen Gaben und Begabungen einbringen in die Gemeinde, die sich einsetzen, die sich hingeben, damit ihre Mitgeschwister geistlich wachsen und reifen können. Der eine ist eher so der Hirtentyp, dem die Seelsorge wichtig ist. Der andere hat mehr so die Übersicht über den Abläufen. Sagt, Mensch, der war schon zweimal nicht mal da. Gottesdienst, geh du mal hin, da stimmt irgendwas nicht. Der sieht auch, wo ein klärendes Wort nötig ist, weil es gerade klemmt oder so. Mir fällt auf, die beiden grüßen sich nicht, obwohl die da zusammensitzen. Da stimmt was nicht, muss ich mich mal drum kümmern. Und diese Leiter herrschen nicht über die Gemeinde, sondern sie sind Vorbilder und dienen innerhalb der Gemeinde. Bei Entscheidungen, kritischen Fragen, Konfliktsituationen und so weiter kann die Gemeinde den Rat dieser Leiter einholen, weil sie Weisheit haben, Verständnis, Einfühlungsvermögen. Sie kennen sich sehr gut aus im Wort Gottes. Sie haben Lebenserfahrung, geistliche Reife, sind zuverlässig, hilfsbereit, treu und sie haben das Vertrauen der Gemeinde. Weitere persönliche Anforderungen findet ihr zum Beispiel in der bekannten Aufzählung von Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3. In erster Linie ist die Gemeinde selbst, also alle, die dazugehören, ist die Gemeinde selbst verantwortlich für die geistliche Ausrichtung, für die geistliche Umsetzung. Genau dazu ist der fünffältige Dienst gedacht. Nur in besonderen Fällen sollen die älteren Erfahrenen, die den Überblick haben, zu Rate gezogen werden. Ältester zu sein oder Vorsteher oder Hirte wird nirgendwo im Neuen Testament als ein Amt bezeichnet, sondern es ist eine Funktion, es ist ein geistlicher Dienst. Mit dieser Feststellung bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Noch ein Satz. Quer durch das Neue Testament finden wir diese Gruppe von Leitern in einer Gemeinde nur in der Mehrzahl. Ältester gibt es nicht als Einzelner. Oder wenn jemand sagt in der Gemeinde, der ist unser Gemeindeleiter, das ist nicht neutestamentlich. Das war Alter Bund, Mose-Prinzip. Im Neuen Testament haben wir nur immer das Team in der Leiterschaft. Soweit. Amen. Amen. Amen.